Hi.
Guten Morgen.
Ich bin Millie.
Es ist Freitag.
Freitag, der 3. November 2023.
Ich packe meine Sachen in Budapest und fahre gleich zum Bahnhof.
Soweit, so gut. Das Problem ist nur...
Ich bin leicht verkatert.
Psst. Also, das Problem ist...
Ich glaube, es wird einen ganzen Tag regnen.
Ja, okay. Ich bin verkatert. Das Wetter ist scheiße. Ich habe keinen Bock mehr.
Ich würde mich am liebsten einfach irgendwo hinlegen und ein bisschen chillen.
Ja, habe ich schon kapiert. So meckern auf hohem Niveau. Ich kann einfach nicht, ey. Hast du noch was zu sagen? Ja, dachte ich mir. Ihr hört Der Heimweg. Also, das eigentliche Problem, der Grund, warum meine Laune gerade so unterirdisch ist, ich bin jetzt zum ersten Mal auf dieser Reise wirklich alleine. In Tschechien erwarten mich dieses Mal keine überraschend schönen Begegnungen mit australischen Touristinnen, keine Bekannten, keine Freundinnen, keine Familie. Und ihr wisst ja schon, wie gut ich mit Einsamkeit umgehen kann. Ich versuche während dieses ganzen Podcasts so offen und ehrlich zu sein, wie ich kann. Deswegen muss ich euch jetzt ganz offen und ehrlich sagen, auf dieser Reise durch Tschechien werde ich nichts besonders Spannendes erleben. Ich weiß, das macht für keine gute Podcast-Folge. Es tut mir leid. Und um fair zu sein, das liegt nicht an Tschechien. Ich habe auf vielen anderen früheren Tschechien-Reisen sehr viel Schönes und Spannendes erlebt. Und ich war schon so häufig in Prag, dass ich dieses Mal wirklich keine Lust auf das ganze Tourismusprogramm habe. Also, keine Altstadt für mich. Keine Karlsbrücke, kein Schloss, kein tanzendes Haus. Stattdessen gibt es viel davon.
Ja, das Wetter draußen sieht scheiße aus. Und ich bin absolut fertig. Ich bin ziemlich müde. Diese Reise hat mich erschöpft.
Oh mein Gott, es ist so kalt hier. Und so fucking nass.
Und ich will, ehrlich gesagt, ich will einfach ein bisschen chillen.
Mein Schuh ist offen.
Ja. Heute war insgesamt ein eher nerviger Tag. Sonst ist nichts weiteres zu berichten.
Jo, das war's dann. Roll the credits. Fertig. Aus. Ja, okay. Das machen wir jetzt nicht. Das wäre natürlich völlig unfair Tschechien gegenüber. Diesem wunderbaren Land, meinem letzten Stopp vor der lang erwarteten Ankunft in Berlin. Und über Tschechien soll ich euch natürlich auch ein bisschen was berichten. Auch wenn ich dort auf dieser Reise keine besonderen Abenteuer erlebe. Aber wie erzähle ich diese Geschichte weiter, wenn jetzt gefühlt nichts mehr zu erzählen ist? Wenn die Protagonistin, also ich, deren ganzes Ding das Reisen mit dem Zug ist, einfach nur reisemüde ist und deswegen die ganze Zeit auf sehr hohem Niveau vor sich hin meckert, dass sie müde ist und dass das Wetter scheiße ist und dass sie überhaupt einfach nur ankommen will. Na, wenn es keine spannende Geschichte gibt, dann soll ich mir wohl eine ausdenken, würde ich sagen.
Alle Personen und Ereignisse in den folgenden Minuten basieren nur vage auf der Realität.
Nee. Die Personen sind schon echt. Zum Beispiel diese Person hier.
Ahoi, Millie.
Ahoi, Jano. Ich kenne Jana schon seit vielen Jahren und sie wäre die perfekte Begleiterin für eine Tschechien-Reise gewesen.
Ich bin gebürtige Tschechin. Ich arbeite für die Tschechische Zentrale für Tourismus und deswegen mag ich gerne immer was Tschechisches dazu beizutragen.
Also, Jana kennt sich in Tschechien bestens aus. Schade nur, dass sie bei dieser Reise nicht dabei ist. Oder doch? Also, stellen wir uns mal vor, dass Jana mitreist, okay?
Ahoi, Millie.
Aber Jana.
Jak se máš?
Mám se dobře. Jana holt mich am Bahnhof in Prag ab. Genauso wie ich lebt sie seit über 10 Jahren in Berlin. Aber dieses Wochenende besucht sie, genauso wie ich, die tschechische Hauptstadt. Was für ein schöner, wenn auch ausgedachter Zufall. 2 Berlinerinnen in Prag. Der erste Stopp, den ich in Prag machen will, ist natürlich eine Kneipe. Das habe ich auch zum ersten Mal in Prag gesehen, diese Kneipen mit den Kellern, wo du rein, also von außen sieht es wie eine normale Kneipe aus, dann gehst du rein, dann gibt es einen Keller, dann gehst du in den Keller und dann gibt es vom Keller noch einen weiteren Keller und dann gehst so 3 Stockwerke runter und alles die gleiche Kneipe. Das ist crazy.
Ich kann mich auch erinnern, dass ich auch so eine Pressereise begleitet habe. Es war zum Thema Bier und wir haben eine neue tschechische Kneipe besucht. Wir kamen da rein und das war Freitagabend und das war richtig laut, weil das war so Gewölbe, historisches Kellerräumlichkeiten. Das Echo war sehr tragend. Also man hörte praktisch so die Gespräche von allen Tischen in seine Ohren kommen. Aber ich dachte, das ist so eine richtige Kneipe. Und ich habe mich so innerlich gefreut, dass die Menschen eben dieses Tummel und diesen Vibe so live miterleben dürfen. Aber sie haben fast angefangen zu vibrieren, nervös zu zittern. Also die Deutschen besuchen. Sie haben gesagt, du Janus, sag mal, also wieso sind nicht längst schon alle Tschechen taub? Das ist so laut hier. Ja, aber so ist es. Und weil die Leute freuen sich und die haben sich was zu erzählen. So muss es eigentlich sein. Ne? Das ist, manchmal kann das schon sehr laut sein.
Ja. Jana ist im Gegensatz zu mir eigentlich kein Bierchen-Konnoisseur.
Ich bin keine Biertrinkerin, darf ich das jetzt laut sagen?
Aber sie begleitet mich trotzdem gerne in die Kneipe.
Wir galten als das atheistischste Land in Europa, oder zumindest mal in der Europäischen Union. Man sagt auch, die Kneipe ist unsere Kirche. Also dem muss ich zustimmen, obwohl ich jetzt kein täglicher Besucher da bin, aber dennoch, daran kommt man nicht vorbei in Tschechien.
Ich habe gegen Ende dieser Reise schon ziemlich viel Heimweh nach Berlin. Deswegen ist die Kneipe, die ich ausgesucht habe, kein Prager Doppelkeller, wo der Pegel so hoch ist, dass man Angst haben muss, taub zu werden. Stattdessen habe ich mich für eine kleine Kaffeebar mit dem schönen Namen Moabit entschieden. Hier in der Nähe ist eine Bar, die so heißt. Und ich wohne in Moabit, deswegen muss ich natürlich dort antanzen. Also, ich wohne in Berlin-Moabit. Das ist ein Viertel in Mitte. Bekannt dafür, dass dort der Hauptbahnhof liegt. Und was noch? Also, Moabit ist auch ein Werder. Also, das ist eine Insel, die von allen Seiten mit Flüssen umzogen ist. Und außerdem ist Moabit Heim von vielen klassischen Westberliner Eckkneipen. Mit Namen wie der kaputte Heinrich, Meißners Probierstube oder Zur Quelle. Zur Quelle hat übrigens 24/7 offen, falls ihr gerade irgendwo in Berlin unterwegs seid und ein Getränk braucht. Und falls ihr euch nicht sicher seid, was euch dort erwartet, hier ein kurzes Exposé. Der Begriff Eckkneipe kommt natürlich von der Tatsache, dass die Kneipe an der Ecke der Straße steht. Die Inneneinrichtung ist irgendwo zwischen den 70ern und 80ern stehen geblieben. Holzstühle mit gebogenen Lehnen, brauner Teppich, der bessere Tage gesehen hat, leicht staubige Zimmerpflanzen in den Fenstern und vielleicht auch ein Spielautomat in der Ecke. An der Decke sitzen immer die gleichen 3 Männer, die den ganzen Tag lang Kette rauchen. Die Bedienung ist streng, aber liebevoll und wenn sie dich einmal kennt, bist du dort bis zum Ende deines Lebens willkommen. Die Berliner Eckkneipe ist eine Kulturinstitution ohnegleichen. Sie ist der Treffpunkt der Arbeiterklasse und eine günstige Alternative für arme und durstige Studierende. Sie ist die Begegnungsort im Kiez, in der alle gleich sind und die einzigen, die was zu sagen haben, hinter dem Tresen stehen. Und manchmal gibt es zwischen dichten Rauschwaden und Spielautomatengeklimper sogar noch was Deftiges zum Essen. Bulette und eine Tulpe-Pils. Was willst du mehr? Bar Moabit in Prag ist klein, nur ein Raum mit ein paar Tischen. Dort ist die Inneneinrichtung eher in den 90ern stehen geblieben. Aber der Vibe erinnert stark an eine Eckkneipe. In dieser Hinsicht wird Bar Moabit also ihrem Namen auf jeden Fall gerecht. Ein süßer Hund liegt ungestört in der Ecke. Hinter der Theke steht eine selbstbewusste Barkeeperin, die die angenehm angetrunkene Männergruppe vor sich völlig im Griff hat. Vor der Theke sitzen drei Männer, die alle Tomasz heißen.
The three of you are all called Thomas?
Yeah, everybody in Czech Republic is called Thomas. Thomas.
I don't know why, but something curious about this country.
Even the dog.
But everybody.
Are you called Thomas?
No, luckily not, but the dog is.
But you can call him Thomas, it's no problem.
Okay.
Either one, dog or boy. Come in.
Ist das so häufig in Tschechien?
Also eigentlich nicht. Das ist ein üblicher Name, wie der Thomas in Deutschland.
Normal.
Normal, ja. Also das ist so, ich weiß nicht, ob du zufälligerweise zu einem Thomas-Treffen
Scheinbar.
Aber kann sein.
Ja. Und wie würdest du denn die tschechische Kneipenkultur beschreiben?
Ja, da sind wir uns alle gleich und das ist der kommen einfach der Top-CEO von irgendwas mit dem Mitarbeiter am Fließband irgendwo oder da sind sich alle gleich und reden über Gott und die Welt.
Also genau wie in einer Berliner Eckkneipe, oder? Deswegen fühle ich mich hier so wohl.
Genau, da ist man auch frei. Man kann besprechen und sich äußern, so wie man will. Das ist so eine also Therapie-Sessions einfach vor früh oder den Preis des Bieres, der übrigens also billiger ist, günstiger als Wasser oder sonst was. Also das ist eine sehr gute Therapie, wenn man das nicht übertreibt dann mit dem Bierkonsum.
Und die Leute in der Kneipe sind auch ziemlich offen.
Ja.
Die empfangen dich so ein bisschen.
Ja,
die haben Lust
ja.
mit... auch mit Leuten zu reden, die sie nicht selber kennen.
Ja, das habe ich auch so viel mitbekommen von also Ausländern. Ja, genau, die setzen sich zu uns und erzählen so deine Geschichte. Oder ja, dem kann ich zustimmen.
Das Thomas-Treffen hat uns ja auch sehr herzlich empfangen. Aber nach einem Bier für mich und einem Glas tschechischen Wein für Jana verabschieden wir uns von den Thomassen und ziehen weiter.
Nice to meet you.
See you around.
Oh.
Maybe.
Bye.
Bye, Thomas and Thomas. And Thomas. Bye.
And another Thomas.
Bye-bye.
Okay. Prager Kneipe, check. Was wollen wir jetzt machen? Ein bisschen rumlaufen vielleicht? Wie erkundet man Prag am besten, Jana?
Man kann alles super gut sogar erlaufen und wenn man nicht, weil das ist ja auch hügelig, dann mit den Trams fahren, das ist super.
Also nehmen wir die Tram. Ich liebe die Tram, die kleine Schwester des Zuges. Und auch wenn ich gerade ehrlich gesagt wirklich keinen Bock mehr auf Züge habe, macht es doch echt Spaß, in dieser Prager Tram zu sitzen und durch das Fenster zu schauen. Wie die Leute durch die Straßen eilen, um sich irgendwo vor dem Regen zu verstecken. Wie das Wasser den Hügel runterläuft, wie Schweiß auf dem Rücken eines Riesens. Wie die goldenen Baumkronen ihre nassen, glänzenden Blätter dem Wind schenken. Zlata Praha, sagt man. Prag, die goldene Stadt. Warum sagt man das? Dazu gibt es mehrere Theorien. Vielleicht, weil Rudolf II. Alchemisten in die Stadt rief, die künstliches Gold herstellen sollten. Und von denen er ständig um sehr viel Geld betrogen wurde. Rudolf war sogar so obsessed mit der Alchemie, also er war so abgelenkt, dass ihm seine politischen Widersacher immer mehr Macht wegnehmen konnten. Und am Ende ist er als Kaiser deswegen regierungsunfähig geworden. Eine weitere Theorie, warum man Prag die goldene Stadt nennt, ist, dass Karl IV. Die Türme der Prager Burg vergolden ließ. Unter Karel gab es einen regelrechten Bauboom in Prag. Er ließ zum Beispiel die älteste noch erhaltene Brücke in der Stadt über die Moldau bauen. Und er eröffnete 1348 in Prag die älteste deutschsprachige Universität. Sowohl die Brücke als auch die Uni tragen seinen Namen. Richtiger Boss-Move. Dass man Prag die goldene Stadt nennt, könnte aber auch einfach an den vielen Sandsteintürmen liegen, die in der Sonne golden schimmern. Da hätte Karl die Burg gar nicht vergolden lassen müssen. Aber zur Burg fahren Jana und ich heute nicht. Wie gesagt, ich habe das alles schon gesehen. Ich brauche ein alternatives Touristenprogramm. Stattdessen schauen wir uns das hier an.
Es wurde mal auch so das zweithässlichste Gebäude der Welt betitelt.
Okay.
Ja, das ist der Žižkovská televizní věž, genau, der Fernsehturm von Žižkov.
Der ist groß und grau und mit einer rot-weißen Antenne obendrauf. Der Prager Fernsehturm ist eigentlich gar nicht ein einziger Turm. Er besteht aus drei Säulen, die mit mehreren riesigen Würfeln verbunden sind. Scheinbar kann man in einem davon sogar übernachten.
Es gibt sogar ein Zimmerhotel so. Es ist ein Doppelzimmer, aber ein Zimmer, wo du da auch praktisch in den Wolken fast übernachten kannst.
Für den schlanken Preis von nur 1.100 Euro pro Nacht.
Frühstück im Preis inbegriffen.
Gut, in meinem Reisebudget ist das leider nicht drin. Ich schaue mir den Prager Fernsehturm nur von außen an. Und ich frage mich, wieso er als
das zweithässlichste Gebäude der Welt
bekannt ist. Ob der Turm diesen Titel wirklich verdient hat, da bin ich mir nicht so sicher. Ich persönlich finde den einfach richtig faszinierend.
Also nachts leuchtet das sogar, meistens in den Nationalfarben, also rot, blau. Weiß.
Nee, das ist nicht das, was ich faszinierend finde.
Und einige kleine schwarze Babys klettern da drauf.
Ah, da ist es. Die Babys.
Das sind so krabbelnde Babys, die praktisch auf den Turm so hochklettern. Wenn man das dann so live sieht, also auf der Erde, dann sieht man, das ist ja riesig, so das Baby, aber von der Ferne auf dem Turm sind das so winzige Mini-Babys.
Die haben keine Gesichter und sehen ziemlich freaky aus.
Die riesigen, nackten, gesichtslosen Babys, die den Prager Fernsehturm hoch und runter krabbeln, sie sind das Werk eines der bekanntesten und kontroversesten zeitgenössischen tschechischen Künstler. Mann, war das ein Zungenbrecher. Ey.
Ja, David Černý heißt er.
David Černý.
Ja, der hatte ja auch dieses Bild von Europa gemacht, ne? Mit dem, das war sehr umstritten.
Ja, das war sehr umstritten. Oder, ja.
David Černý hat 2009 eine Kunstinstallation gemacht, die in der Eingangshalle im Gebäude des Rats der Europäischen Union in Brüssel ausgestellt wurde. Entropa hieß das gute Stück. Die Idee war, dass Künstler aus ganz Europa gemeinsam eine Skulptur bildhauen, die alle EU-Länder darstellt. Und David Černý sollte das Projekt leiten. Nur anstatt das Projekt nur zu leiten, hat sich Černý die anderen Künstler, die mitmachen sollten, einfach ausgedacht. Und stattdessen hat er selber seine eigene Interpretation der EU-Länder umgesetzt. Mit seiner Skulptur hat es Černý geschafft, ungefähr alle EU-Länder zu beleidigen. Deutschland war zum Beispiel als Autobahnnetz dargestellt, das vage an ein Hakenkreuz erinnert hat. Bulgarien wiederum war eine Collage aus Hocktoiletten. Das Ziel war natürlich zu provozieren. Und Černý selbst sagt, man sollte die Skulptur mit Humor nehmen. Ich verstehe schon den Gedanken, man soll über die Klischees seines eigenen Landes lachen können. Aber wenn ich so eine Skulptur wie David Černý bildhauen sollte, würde ich mir andere Darstellungen für meine zwei Heimaten aussuchen. Bulgarien wird eine riesige rosarote Tomate, die nur so in der bulgarischen Sonne wachsen kann. So saftig, sie könnte gleich platzen. So groß man kann einen Salat für die ganze Familie daraus machen. Und wenn Bulgarien die Tomate ist, dann muss Deutschland die Kartoffel sein. Frisch aus dem Ofen, herzhaft und sättigend, stabile Mahlzeit mit weichem Inneren. Und mein liebstes Berlin? Das ist das Stück Butter obendrauf. Gut, ich weiß jetzt nicht, wie sehr mir diese Metapher gelungen ist, aber jetzt habe ich auf jeden Fall Hunger. Wir sollten was zum Essen finden, oder? Jana und ich sind nicht mehr in Prag. Wir sind jetzt in der tschechischen Provinz, in der Nähe der deutschen Grenze. Da, wo Jana herkommt. Wenn die Geschichte ausgedacht ist, sind solche Ortswechsel viel leichter umzusetzen. Ganz ohne Züge. Wir sind im Wald und sitzen am Ufer eines Flusses am Feuer. Jemand spielt Gitarre.
Diese Kultur mit am Lagerfeuer, mit Gitarre musizieren, das ist gegeben durch die eigentlich trübe Vergangenheit. Also vor der Wende, wo wir nicht verreisen durften, hatten wir, so wie in Ostdeutschland, auch diese Dachas, also Wochenendhäuser. Das war ja unser Ferienort. Das war so das Beisammensein, also was man so mit dem Sommer verbunden hat. Also man trifft sich mit ganz fremden Menschen, trifft sich dann an dem Lagerfeuer. Dann singt man zusammen, einer hat immer ja die Gitarre mit und man tanzt vielleicht sogar.
Tanzen am Lagerfeuer ist eine meiner Top 5 Lieblingssommeraktivitäten. Aber ich dachte, hier gibt's was zum Essen. Was vom Grill vielleicht?
Man hat damals nicht gegrillt an einem elektrischen Grill oder Gasgrill oder sowas, Barbecue, wie man heute sagt, sondern eben am Feuer die Würste einfach so aufgespießt auf einem Stück Holz, also so einem Stock, das man auch zum Beispiel selber mit einem Messer so gespitzt hat. Und dann später halt die Kartoffeln in der Asche noch. Ich klinge wahrscheinlich schon wie eine Rentnerin, aber ich weiß nicht, ob man das immer noch so häufig macht, aber ja, doch.
Wir machen das. Die Würste auf Stöcke aufgespießt und über dem Feuer gehalten. Das Fett tropft auf die heiße Kohle und macht. Wir sitzen am Lagerfeuer, braten unsere Würste und unterhalten uns. Jana erzählt mir, wie es für sie war, als sie nach Deutschland gekommen ist.
Wann kam ich das erste Mal nach Deutschland? Während des Studiums, 24. Jahr, war meine Vorstellung von Deutschland eigentlich das Bild von Bayern, genau gesagt Franken, also diese angrenzende Region. Und als ich dann das erste Mal nach Berlin kam, habe ich kapiert, nein, Deutschland geht auch anders, ganz, ganz anders.
Ja. Und wie ist Berlin anders als deine Vorstellung von Deutschland von damals?
Das begann schon mit der ersten Begrüßung. Ich kam mit einem herzlichen Grüß Gott und darauf folgte ja keine Antwort. Und ich habe nicht kapiert, was da los ist. Ja, da hat jemand irgendwas von kalte Berliner Schnauze erzählt und dachte, ach ja, also wie komme ich hier klar, das ist gar nicht schön. Bei anderen Kunden habe ich kapiert, man grüßt sich hier so mit Hallo eventuell auch und an der Kasse steht kein Grüß Gott, sondern guten Tag. Am nächsten Tag kam ich dann souverän schon zum Bäcker mit Hallo, ich hätte gerne 2 Semmeln. Darauf kam wieder eine Antwort, meinen Sie eine Schrippe, was ich überhaupt nicht verstanden habe. Dann habe ich mich mit Händen und Füßen verständigt und dachte kurz, dass ich praktisch mein Studium als damals Deutsch als Fremdsprachelehrerin aufgebe, weil ich dachte, so nach so vielen Jahren kann ich mich hier nicht verständigen. Und das ging so die erste Woche.
Und das ist so ein bisschen eine fiese Frage, aber fühlst du dich mittlerweile hier zu Hause?
Ja. Ich sag mal so, auch wie ein bekannter Fußballer gesagt hat, mein Herz schlägt so praktisch auf 2 Seiten. manchmal geht es einem so, da ist das Gras ja grüner, ne, das bekannterweise. Aber wenn man wieder in dem anderen Land ist, dann vermisst man eben das andere wieder. Also ich sag mal gerne, in allen Facetten des Lebens, nichts ist nur schwarz oder nur weiß. Und ja, das Leben ist bunt und so sind auch alle Ortschaften, Länder. Also eigentlich das, was man am meisten auch oft vermisst, denke ich mal, so im Ausland, wenn man dort nicht geboren ist, ist der Humor.
Oh ja, ich weiß noch, wie sehr mich das am Anfang frustriert hat. Humor in eine Fremdsprache zu übersetzen, ist wirklich schwierig. Ich glaube, dass während meiner ersten 3 bis 4 Jahre in Deutschland niemand von meinen deutschen Kommilitoninnen wusste, wie witzig ich eigentlich sein kann. Meine Timings waren immer off, meine Ausdrücke holprig, meine References unbekannt. Ich habe mich fast gehandicapt gefühlt, weil ich mich nicht so ausdrücken konnte, wie ich wollte. Na gut, mit ein paar Jahren mehr Übung in der Sprache und ein bisschen mehr Integration in die deutsche Alltagskultur fällt es mir mittlerweile viel einfacher, meinen ausgezeichneten Sinn für Humor rüberzubringen. Andere Sachen lassen sich aber nicht so einfach ändern.
Und gibt es andere Sachen aus Tschechien, die du vermisst?
Auch die Landschaft, also diese auch wieder Kindheitsgefühle, die also das liegt ja auch an Berlin und der Umgebung. Ich vermisse ja so Böhmen, da wo ich geboren bin, so Hügellandschaft. Also für mich ist so ein bisschen, dass man am Horizont irgendwas sieht, was ja herausragt aus der Erde. Also nicht nur brandenburgische Ebenen und Felderlandschaften. Und mein Glück ist auch, dass ich ja eben sehr oft pendeln kann. Es ist ja eben nicht so weit weg. Also ich kann sowohl meine Eltern besuchen oder Freundinnen. Also das ist ein Bonus quasi, dass ich das machen kann.
Ich muss zugeben, ich bin ganz schön neidisch. Ich würde so gerne einfach in den Zug steigen können und in ein paar Stunden bei meiner Familie in Bulgarien sein können. Einfach mal das Wochenende dort verbringen. Und dann zack, in ein paar Stunden bin ich wieder in Berlin. Keine einwöchentlichen Fahrten mit dem Zug durch ganz Europa und keine ganztägigen Reisen mit Leihfahrrad, dann Bus, dann Bahn, dann Flugzeug und dann wieder Bus und dann am Ende Auto. Und ich weiß, ich habe es eigentlich gar nicht so schwer. Es gibt Leute, deren Familien viel weiter weg leben oder an Orten, wo man nicht einfach so hinfahren kann, weil dort gerade Krieg herrscht zum Beispiel. Und für uns alle wünsche ich mir, dass Teleportation möglich wäre. Und wenn wir schon dabei sind, durch den Raum zu reisen, warum nicht gleich auch durch die Zeit? Ich sitze auf dem Gras und ich starre in das Feuer. Und auf einmal bin ich nicht mehr im tschechischen Wald mit Jana. Ich bin 9 Jahre alt und im Dorf bei meiner Oma. Sie steht neben dem Feuer und rührt mit einem riesigen Holzlöffel in einem riesigen Edelstahltopf. Sie macht Lutenica, einen Aufstrich aus Paprika, Aubergine und Tomate. Sie ist schon seit 3 Tagen dran, die einzelnen Zutaten sorgfältig vorzubereiten. Und jetzt kochen sie alle zusammen im Topf. Die Herbstsonne scheint auf meinem Gesicht, meine Augen tränen von dem Rauch und die ganze Welt riecht nach gerösteter Paprika. Meine Oma wird gleich 30 Gläser mit Lutenica füllen. Und danach darf ich den Topf mit einem Stück Weißbrot sauber machen. Der Aufstrich klebt auf dem Boden des Topfs. Er ist viel zu heiß. Ich werde mir die Zunge damit verbrennen, aber ich kann nicht warten, bis er abkühlt. Ich will für immer in diesem Moment bleiben. Aber ich kann nicht. Es zieht mich weiter. Ich bin 26 und in Berlin ist Hochsommer. Ich sitze am Spreeufer und wende irgendeinen veganen Bratling auf dem Einweggrill um. Da sind noch 20 meiner Freunde. Manche von der Arbeit, manche von der Uni, manche, die ich schon seit 20 Jahren kenne. Die Party habe ich eigentlich nur deswegen geschmissen, weil mir jemand diesen Einweggrill geschenkt hat und ich wollte den halt loswerden. Aber dann hat Johannes noch 5 weitere Einweggrills mitgebracht. Sie werden Jahre in meinem Keller verbringen, bevor ich sie vor dem nächsten Umzug wegschmeiße. Egal. Hauptsache die Stimmung stimmt. Und die stimmt. Keine Pläne und leicht einen sitzen. Die Sommertage in Berlin sind ewig lang und wir werden hier am Ufer Sternis trinken, bis die Sterne im Himmel stehen. Ich war noch nie so frei und so selbstständig wie jetzt. Und noch nie hatte ich so viele Freunde an einem Ort um mich herum. Mit 26 bin ich schon seit 7 Jahren in Berlin. Mehr als genug Zeit, um meine Leute zu finden. Die Einsamkeit der ersten Jahre in Deutschland ist mit der Zeit langsam verschwunden. Ich schaue auf die lächelnden Gesichter um mich herum und ich fühle mich angekommen. Und dann zieht es mich weiter. Die erste Fahrt mit meinem Papa nach Deutschland. 19 Jahre meines Lebens in den Kofferraum gepackt, um ans andere Ende Europas zu ziehen. Wie ich meine Mama beim Abschied zum 2. Mal in meinem Leben weinen sehe. Der erste Abend an der Uni, an dem ich meinen besten Kumpel Francisco kennenlerne. Die Einweihungsparty in Friedrichshain, auf der ich Oliver nach der Flasche Berliner Luft frage und ihn dann zum ersten Mal küsse. Und die andere Einweihungsparty in Neukölln, 3 Monate später, auf der er mich fragt, ob wir nicht zusammenziehen wollen. Der Tag, an dem ich vom Tod meiner Oma erfahre und dass ich es nicht rechtzeitig zu ihrer Beerdigung nach Bulgarien zurückschaffe. Der Tag, an dem ich die E-Mail lese, in der mir mein Traumjob in Berlin angeboten wird. Der 30. Hochzeitstag meiner Eltern, an dem ich sie überraschend zu Hause besuche. Du Affe, was machst du hier? Schreit meine Mama und lacht. Mein Papa weint und umarmt mich. Alles dreht sich. Ich falle immer schneller. Und am Ende spuckt mich das Raumzeitkontinuum in der Gegenwart aus. Es ist November 2023. Es ist der letzte Tag meiner Zugreise. Ich bin in Prag. Alleine. Und es ist Zeit, nach Hause zu fahren.
Und ich mache mich gleich auf dem Weg zum Bahnhof für meine letzte Zugreise nach Berlin. Ich freue mich sehr.
Als ich mich entschieden habe, meine Zugreise aufzunehmen und daraus einen Podcast zu machen, wusste ich noch nicht, was für ein Podcast das wird. Ich wurde danach auch immer wieder unterwegs gefragt. Wenn die Leute eine Frau mit Aufnahmegerät durch den Zug laufen sehen, stellen sie verständlicherweise Fragen. Und ich gebe dann möglichst vage Antworten, wie hier im Speisewagen des tschechischen Zugs nach Berlin.
Ich reise aus Bulgarien zurück nach Berlin mit dem Zug und ich mache einen kleinen Podcast darüber.
Was ist das für ein Podcast?
Ich weiß es noch nicht. Also ich.
Ursprünglich dachte ich, das wird einfach ein Reisetagebuch. Möglichst oberflächlich. Reisetipps für Zugliebhaber mit Millie. Aber je mehr ich mir die Aufnahmen von der Reise angehört habe und je länger ich an dem Podcast gearbeitet habe, desto klarer wurde es mir. Diese Reise ist für mich viel mehr als ein Ausflug gewesen.
In wenigen Minuten erreicht unser Zug Dresden Hauptbahnhof. Dieser Zug endet heute hier. Die nächste Reisemöglichkeit dann zum nächsten Eurocity nach Berlin. Voraussichtlich um 19.27 Uhr vom Gleis 1.
Als ich im Skript zu Folge 1 geschrieben habe, ich werde auf diese Reise viel Neues über mich erfahren, dachte ich mir, ach ja, schönes Klischee, lass ich mal so stehen. Stimmt aber nicht. Was soll ich noch über mich erfahren mit Anfang 30? Aber wenn man sich stundenlang Gespräche mit sich selbst anhört, erfährt man scheinbar eine ganze Menge.
Information zu IC 2940 nach Berlin Hauptbahnhof Tief. Heute circa 15 Minuten später und von Gleis 1.
Ich habe mir davor noch nie Zeit genommen, über meine Identität nachzudenken. Mit jedem weiteren Jahr in Berlin wurde ich nur noch weiter auseinandergerissen. Mit 19 war mir klar, wer ich bin und wo meine Heimat ist. Mit Anfang 30 habe ich keine eindeutige Antwort auf die Frage, wo fühlst du dich zu Hause? Und ich hatte lange dieses mulmige Gefühl, dass das nicht in Ordnung ist. Ich muss mich entscheiden können, wo mein Zuhause ist. Wie weiß ich sonst überhaupt, wer ich bin? Aber ich muss mich nicht entscheiden. Ich kann mich überhaupt nicht entscheiden. Und das ist in Ordnung. Es ist in Ordnung, wenn mein Herz auf beiden Seiten schlägt, wie irgendein Fußballer scheinbar irgendwann gesagt hat. Aber es bedeutet halt auch, dass ich lernen muss, mit diesem ewigen Heimweh zu leben. Dass ich 11 Monate im Jahr meine Familie vermissen werde. Und dass ich zurück in Bulgarien den einen oder anderen Kulturschock erleben werde. Man kann halt nicht alles haben. Und ich habe sogar alles, wenn auch nicht gleichzeitig. Als ich mit 19 nach Berlin gezogen bin, konnte ich mir nie im Leben vorstellen, dass ich mich in dieser riesigen, weirden Stadt jemals zu Hause fühlen würde, wo der Winter unendlich lang ist und unglaublich grau, wo die Tomaten nach Plastik schmecken und wo fremde Frauen in der Tram laut vor sich hinschreien, dass das Leben zu lang ist.
Das Leben ist eindeutig zu lang.
Mit Anfang 30 kann ich mir nicht vorstellen, woanders auf der Welt zu leben. Es gibt viele mögliche Gründe, um sich für einen Wohnort zu entscheiden. Weil er ruhig ist.
Quiet places, I said. This is the advantage, the big advantage.
Weil er günstig ist.
And I can live like a king. So it just makes economical sense.
Wegen der Liebe.
Well, it was a love affair, so I had to accept it.
Oder weil man dort einfach einen Job gefunden hat. Oder einen Studienplatz.
Wann kam ich das erste Mal nach Deutschland während des Studiums?
Mit etwas Zeit und viel Glück wird aus dem Wohnort ein Zuhause. Ich kann gar nicht sagen, wann genau Berlin mein Zuhause wurde. Oder warum. Vielleicht, weil die Bezirke, in denen ich mich aufhalte, auch einen gewissen Balkan-Flair haben. Oder weil Berlin der Ort ist, an dem ich mich zum ersten Mal richtig erwachsen gefühlt habe. Wo ich lernen musste, wer ich bin, wenn ich alleine bin und wer ich sein will. Oder vielleicht einfach, weil mittlerweile die meisten meiner Freunde und Freundinnen in Berlin sind. Mein Partner, mein Job, meine Wohnung, meine Lieblingseckkneipe, mein Leben. Es hat lange gedauert, in Berlin anzukommen. Aber jetzt...
Hallo, ich bin wieder da.
Bin ich da. Der Heimweg ist ein Pull Artists Original. Executive Producers Maria Lorenz Bockelberg und Frieda Morische. Redaktion Felix Böhme und Wenzel Bormeier. Regie Christian Küker. Musik Benjamin Meyer und Jonas Rabe. Cover Design Greta Verlage und Jasmin Dahr. Skript und Produktion Milica Tekeleva. Ein besonderer Dank in dieser Folge geht an Jana Kralovcová dafür, dass sie mich in Sachen tschechischer Kneipenkultur aufgeklärt hat und auch dafür, dass sie seit Jahren versucht, mir Tschechisch beizubringen. Děkuji moc, milá Jano. Und ein riesiges Dankeschön an euch alle. Das war die letzte Folge von Der Heimweg und ich hoffe, der Podcast hat euch gefallen. Wenn das der Fall ist, dann erzählt all euren Freunden davon. Und wenn ihr mir was erzählen möchtet, dann könnt ihr das natürlich tun, nach wie vor unter heimweg@polartists.de. Ich hoffe, wir hören uns bald wieder. Bis dahin, macht's gut, ihr Lieben. Tschüss.